Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Heute als Vortrag möchte ich gerne sprechen über die dreifache Heilquelle. Die dreifache Heilquelle. Es ist gerade vorhin auch bei der Anbetung der Gedanke gekommen, dass darüber eigentlich schon der Prophet Jeremias gesprochen hat, eigentlich geklagt hat. Im zweiten Kapitel, 13. Vers, lesen wir: Denn mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, um sich Zisternen zu graben, Zisternen mit Rissen, die das Wasser nicht halten. Die dreifache Heilquelle. Wir haben diese dreifache Heilquelle, sind uns aber viel zu wenig bewusst, sondern immer wieder in der Gefahr, zu anderen Quellen zu marschieren, zu Quellen, die eigentlich kein Heilwasser haben, die verseuchtes Wasser haben, verschmutztes Wasser haben, die scheinbar gut sind und doch nicht gut sind. Ein Missionar aus Afrika hat mal erzählt, dass die Menschen dort sehr wohl Wasser haben, aber durch die Hitze ist das Wasser oft mit Keimen verseucht. Und dann kommt es, dass die Menschen nicht aufpassen, dieses Wasser trinken, und dann gerade auch die Kinder, trotz Hunger, dann ganz dicke Bäuche bekommen. Eben von diesem verseuchten Wasser. Und gerade durch dieses verseuchte Wasser kommen dann viele Krankheiten. Und ich kann mich auch erinnern, dass in Subiaco, wo wir auch einige Zeit gewohnt haben, die Brüder Samariter, dort Heilquellen waren. In den Bergen, wo die Menschen gerne hingefahren sind, auch wenn es etwas Mühe gekostet hat, etwas auf den Berg zu gehen, um diese ganz besonders wertvollen Heilquellen zu besuchen und dort das Wasser zu schöpfen. Wir haben es auch immer wieder dort geschöpft und es ist was Wunderbares, so wirklich Heilwasser trinken zu können. Da merken wir erst, wie wunderbar Wasser schmecken kann, wirklich mit diesen Mineralien durchsetzt, was dann wirklich aufbaut und wirklich stärkt. Ich denke, so können wir das auch vergleichen in der heutigen Zeit. Dadurch, dass der Glaube an Gott, gerade auch in unserer Gesellschaft, immer mehr verloren gegangen ist, suchen die Menschen andere Quellen. Sie dürsten, sie verlangen nach Hilfe und geraten dann leider an die falschen Quellen, an verseuchte Quellen. Der Prophet Jeremia spricht es ganz deutlich an, was wir mit diesen verseuchten Quellen, mit diesen verseuchten Zisternen meinen. Es ist ganz eindeutig der Götzendienst. Wie es jeder ganz nachlesen, mein Propheten Jeremias, wie die Menschen vom wahren Gott abgelassen haben und die Hilfe bei den Götzen eben von Kanaan gesucht haben. Und es hat ihnen nicht Heil, nicht Segen gebracht, sondern Unheil. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was ist eigentlich diese Quelle, diese Heilquelle, wir können sagen, diese dreifache Heilquelle, die wir haben. Diese dreifache Heilquelle ist die allerheiligste Dreifaltigkeit. Wir nennen uns Christen und dann eben lassen wir uns ganz schnell durcheinander bringen, wenn es heißt, ja, wir haben noch den gleichen Gott wie die Juden und wie die Moslems und was weiß ich wer noch, und lassen uns täuschen. Wissen, unser Päpst, der auch Papst Franziskus, tut ganz klar warnen vor einem Relativismus. Wir können nicht alle Götter nebeneinander setzen und sagen, es ist alles der gleiche Gott. Nein, es ist nicht alles der gleiche Gott. Und sicher, die Juden haben auch den einzigen Gott, aber sie bekennen nicht den Glauben an diesen lebendigen Gott, an diesen dreifaltigen Gott, das, was uns erst Jesus dann offenbart hat. Diese Heilquelle, diese Quelle des dreifaltigen Gottes ist so wichtig, dass wir es uns immer wieder bewusst machen für den Alltag. Dass wir wirklich schöpfen aus dieser Quelle, die uns heilt, die uns Leben gibt, die uns die Liebe schenkt, diese wahre Liebe, nach der wir dürsten, diesen Frieden, diese Freude. Was hilft es, wenn Jesus uns heute heilt, unseren Körper heilt und unsere Seele bleibt leer, liebesleer, liebesarm, was hilft es uns, wenn wir nach Hause kommen und sagen, ja gut, jetzt bin ich zwar gesund, aber Frieden, Frieden habe ich keinen. Wir wissen, wir wollen nicht nur die äußere Gesundheit, nicht nur die Gesundheit für den Körper, für den Leib, wir wollen vor allem auch für unsere Seele die Gesundheit, diesen Frieden, diese Freude, diese Liebe, die nur Gott uns schenken kann, die wir schöpfen können aus dieser Quelle des dreifaltigen Gottes. Und gerade jetzt auch in der Osterzeit, durch die Betrachtung des Johannesevangeliums, durch das noch tiefer Verstehen, wenn wir es je überhaupt verstehen können, ich denke, wir brauchen die ganze Ewigkeit einmal etwas verstehen, was diese Dreifaltigkeit Gottes eigentlich für uns bedeutet. Zum einen Gott, der Vater, der himmlische Vater, der beste Vater, den wir anbeten dürfen, zu dem wir immer wieder als Kinder kommen dürfen, zu dem wir immer wieder unsere bettelnden Hände ausstrecken dürfen. Der himmlische Vater, unser Ziel, zu dem wir unterwegs sind, der uns wirklich liebt, der uns wirklich helfen will. Und dieser unendlich gute Vater im Himmel, er bleibt nicht untätig. Nicht so wie manche Menschen sagen, ja, Gott hat den Himmel geschaffen, hat und die Erde geschaffen und dann muss er sich ausruhen, schon ein paar Millionen Jahre und sitzt da und ruht sich aus. Nein, so ist es nicht. Sondern Gott spricht zu uns. Er spricht zu uns ein wunderbares Wort. Mit diesem Wort hat er diese ganze Erde, dieses ganze Weltall geschaffen. Und mit diesem Wort spricht er auch zu uns, um uns diese Freude, diesen Frieden, diese Liebe zu schenken. Und dieses Wort, das der Vater, der himmlische Vater zu uns spricht, hat einen Namen. Einen ganz wunderbaren Namen. Der Name von diesem Wort ist Jesus Christus. Das heißt, der Vater spricht dieses Wort und es umkleidet sich mit dieser menschlichen Gestalt, die das Wort Gottes angenommen hat aus der Jungfrau Maria, damit wir es sehen können, damit wir es hören können. Sonst könnte jeder sagen, okay, der himmlische Vater spricht, aber ich kann ihn nicht hören. Deswegen hat Gott sich gesagt, gut, dann lass mir was Besonderes einfallen. Ich gebe diesem meinem Wort eine Gestalt, damit es alle sehen können, alle hören können. Und wie gesagt, dieses Wort hat einen Namen, dieses Wort vom Vater, dieses Wort vom himmlischen Vater, das Fleisch geworden ist, das Mensch geworden ist. Es ist Jesus Christus, der uns immer wieder sagt, wie der Weg ist, wie wir diesen Frieden, diese Freude, diese wahre Liebe finden können. Und dann kann jetzt jemand sagen, gut, was hilft mir das Wort? Ich habe keine Kraft. Gerade eben haben wir gehört, ja, sind neue Büchlein da von den 10 Geboten, schön und gut, aber was hilft mir, wenn ich keine Kraft habe, diese 10 Gebote zu leben? Genau dieses Problem haben die Menschen schon damals im Alten Testament. Ja, das Gesetz haben sie gehabt, aber sie haben die Kraft nicht gehabt, dieses Gesetz einzuhalten. Deswegen ging es auf ganz brutale Weise zu. Ähnlich ist es ja heute noch im Islam. Es ging mit Gewalt. Wenn du die Gebote nicht einhältst, wirst du getötet. Wenn du diese oder diese Sünde begangen wirst, wirst du gesteinigt. Kennen es heute noch im Islam. Aber das ist nicht der Weg Gottes, durch Gewalt uns zu diesem wahren Weg zu führen, zu diesem Weg der Liebe, des Friedens und der Freude. Und deswegen hat dieses Wort, das Wort des Vaters, in sich eine ganz starke Kraft, die es uns weiter vermittelt. Und diese Kraft hat auch wieder einen Namen. Und diese Kraft heißt, das ist der Name, der Heilige Geist. Und wie gesagt, Jesus, das Wort treffen wir in Jesus und den Heiligen Geist. Wo treffen wir den Heiligen Geist? Den Heiligen Geist treffen wir ganz konkret in den 7 Sakramenten der Kirche. Das ist eine unwahrscheinliche Quelle, die wir noch gar nicht ausgeschöpft haben. Die viele Menschen gar nicht verstehen. Wenn wir wirklich verstehen würden, ja, hier ist der Heilige Geist wirklich da, den Jesus uns gibt, diese Kraft von oben, dann würden wir Priester gar keine Ruhe mehr haben. Da ging es 24 Stunden durch. immer mehr dürfen wir auch das erfahren, dass wenn die Menschen wirklich das verstehen, ja, hier ist diese Kraftquelle Gottes, nicht irgendeine Zisterne, hier ist die Kraftquelle Gottes, ja, dann haben wir wirklich kaum Ruhe. Dann kommen die Menschen wirklich ständig, um aus dieser Kraftquelle der heiligen Sakramente zu schöpfen. So denke ich, ist ganz wichtig heute, dass wir uns noch mehr bewusst machen. Wir haben eine Kraftquelle. Wir brauchen nicht die verschiedenen Esoterikangebote. Wir brauchen nicht die verschiedenen Angebote dieser Welt, die uns doch keinen dauernden Frieden schenken können. Wir haben die Kraftquelle, die wir nur ständig neu entdecken müssen, um daraus zu schöpfen, die Heilung, den Frieden, die Freude und die Liebe. So kommen wir zu dieser ersten Quelle. Sicher, es ist eine ganze Quelle, man kann die heiligste Dreifaltigkeit nicht teilen, es ist eine Einheit. Und doch können wir es dem Wirken nach unterscheiden. So kommen wir zu dieser ersten Quelle, eben der Quelle des himmlischen Vaters. Hier, wenn es um den himmlischen Vater geht, schöpfen wir vor allem unsere heilende Kraft durch die Anbetung. Indem wir immer wieder wie kleine Kinder aufschauen zu unserem Papa im Himmel, dem wir immer wieder lernen von Jesus, das uns selber vorgelebt hat, der selbst zum Vater im Himmel immer wieder Abba gesagt hat. Wir können es vielleicht übersetzen mit liebstes Väterlein, liebstes Väterchen, liebster Papa. Ich denke, das Erste, was wir unbedingt wieder entdecken dürfen und leben dürfen, diese innige Beziehung zu unserem himmlischen Vater, diese Beziehung der Anbetung. Ich möchte dazu einen kleinen Ausschnitt von der Predigt von Papst Franziskus zitieren, die er gehalten hat am 14. April. Und es ist so schön, dass vor ein paar Tagen habe ich es gelesen im Kabinett, war Kardinal Cornelis mit einem Journalist beim Papst Benedikt zu Besuch. Es freut mich, dass es auch möglich ist, weiterhin vom Papst Benedikt verschiedene Gedanken zu hören. Und hat Papst Benedikt selber gesagt, die Theologie von Papst Franziskus ist genau die gleiche wie seine Theologie. Also wirklich eine Freude für uns und ist nicht ausgeschlossen, wie ich gehört habe, dass sogar auch Papst Franziskus Papst Benedikt beauftragt hat, die Enzyklika über den Glauben fertig zu schreiben, die er dann als amtierender Papst unterschreiben will. Also es ist wunderbar zu wissen, ja, es ist die gleiche Lehre, die gleiche Theologie, die wir hören dürfen, mit der Gott zu uns spricht. Und so legt Papst Franziskus uns ein zur Anbetung des himmlischen Vaters im Alltag. Ich zitiere kurz seine Gedanken. Du, ich, beten wir den Herrn an. Gehen wir zu Gott nur, um zu bitten, zu danken? Oder gehen wir auch zu ihm, um ihn anzubeten? Was bedeutet denn, Gott anzubeten? Es bedeutet zu lernen, wie wir bei ihm verweilen und innehalten können, um mit ihm zu sprechen und dabei zu spüren, dass seine Gegenwart die wahrste, die beste und wichtigste aller ist. Kurz in Klammern dazu bemerken, Papst Franziskus selbst, weil er sehr viel Arbeit hat, steht täglich um 4 Uhr in der Früh auf, um zu beten, um dieses Gespräch mit dem himmlischen Vater zu führen. Weiter sagt er, jeder von uns hat in seinem Leben bewusst und vielleicht manchmal unbewusst eine ganz genaue Reihenfolge der Dinge, die er für mehr oder weniger wichtig hält. Den Herrn anzubeten bedeutet, ihm den Platz zu geben, der ihm gehört. Den Herrn anzubeten bedeutet, zu sagen und zu glauben, aber nicht nur mit Worten, dass er allein wirklich unser Leben lenkt. den Herrn anzubeten bedeutet, dass wir vor ihm die Überzeugung gewinnen, dass er der einzige Gott, der Gott unseres Lebens, der Gott unserer Geschichte ist. Dann führt er weiter fort. Das hat eine Konsequenz in unserem Leben, wenn wir wirklich Gott den Platz geben, der ihm gebührt. Wenn wir daran denken, dass er wirklich unser Leben lenkt, dass wir daran glauben, dass er der einzige Gott unseres Lebens ist. Wie gesagt, die Konsequenz davon ist dann, uns der vielen kleinen und großen Götzen zu entäußern, die wir haben. Und in denen wir Zuflucht nehmen, indem wir unsere Sicherheit suchen und diese häufig auf sie setzen. Denken wir an die Zisternen vom Prophet Jeremia. Diese vielen Götzen, diese vielen Teiche, die wir graben, um Zufriedenheit zu finden. Und wir werden die Götzen, wie sie auch alle heißen in unserem Leben, können uns nicht diesen Frieden, diese Freude, diese Heilung schenken. Papst Franziskus zählt ja ein paar Götzen auf. Es ist sehr interessant, was er unter Götzen auch bezeichnet. Es sind Götzen, die wir oft gut versteckt halten. Es kann Ehrgeiz sein, Karrieremacherei, Freude am Erfolg, sich selbst ins Zentrum setzen, die Neigung, sich gegen andere durchzusetzen, die Anmaßung, die einzigen Herren unseres Lebens zu sein oder irgendeine Sünde, an der wir hängen und vieles andere. Die letzten Sätze von Papst Franziskus. Heute möchte ich, dass eine Frage im Herzen eines jeden von uns aufsteige und dass wir sie ehrlich beantworten. Es kommt die ganz wichtige Frage, auch für uns heute, damit wir wirklich Heilung finden können. Habe ich darüber nachgedacht, welchen verborgenen Götzen ich in meinem Leben habe, der mich daran hindert, den Herrn anzubeten? Ich wiederhole es nochmal. Habe ich darüber nachgedacht, welchen verborgenen Götzen ich in meinem Leben habe, der mich daran hindert, den Herrn, den Vater im Himmel anzubeten? Anbeten bedeutet, uns unserer Götzen zu entäußern, auch der heimlichsten, und den Herrn als Mittel, als den Leitweg unseres Lebens zu wählen. Also die Suche nach den Götzen ist ganz wichtig. Deswegen ist ganz wichtig, immer wieder, so wie heute an diesem Eingetag, innezuhalten. Raus aus dem ganzen Stress unseres Lebens, des Alltags. Und wirklich den Kurs zu korrigieren, so wie mit einer Kompassnadel zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg, zum Weg, auf dem Weg, der zum himmlischen Vater führt, auf dem Weg, der uns Friede, Freude, die wahre Liebe, damit auch die Heilung, innere und äußere Heilung schenkt, oder sind es nur ein paar Millimeter, die ich bereits abgewichen bin, und es reichen ein paar Millimeter, die wir unseren Götzen opfern und nachfolgen. Wir kommen nur ganz anders raus, könnt ihr ausprobieren. Wenn ihr hier den Weg geht und nur ein paar Millimeter abweicht, ihr kommt nicht nach Hause, ihr kommt irgendwo anders raus. Deswegen ist es ganz wichtig, immer wieder innezuhalten. Schau, was ist los? Was ist mit meinem Kurs los? Bin ich auf dem richtigen Kurs? Bin ich auf dem richtigen Weg? Das Erste, wie gesagt, die Anbetung des himmlischen Vaters, das Schauen auf den himmlischen Vater. Und das beste Vorbild, das wir haben, ist Jesus Christus selbst, der selbst ganze Nächte damit verbrachte, um mit dem Vater zu sprechen, um ihn anzubeten. Zum Beispiel lesen wir in Lukas 6,12: In diesem Tag ging Jesus auf einen Berg, um zu beten. Und er verbrachte die ganze Nacht, nicht nur 5 Minuten, eine Stunde, die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Wir wissen, es war nicht eine Ausnahme, dass Jesus mal so eine Nacht verbracht hat. Nacht am Beten, das hat er ständig immer wieder gemacht, besonders nach diesem Stress des Tages. Besonders auch zum Beispiel, als er 5000 Menschen gesättigt hat, also sehr große Menschenmenge gehabt hat, also voll Stress gehabt hat. gerade dann, danach, hatte die ganze Nacht mit dem Vater geredet. Es ist so wichtig für uns, gerade dann, so wie es die Heiligen haben, bete immer, mit Ausnahme, wenn du viel zu tun hast. Wenn du viel zu tun hast, dann bete doppelt so viel. Und wir machen es oft gern umgekehrt. Denken wir auch an die selige Mutter Teresa von Kalkutta, wo die Schwestern gejammert haben, ja, vor so einem anstrengenden Tag, können wir die Anbetung nicht streichen? Sie hat gesagt, nein, wenn ihr so kaputt seid, wenn ihr so fertig seid, ich sage es mit eigenen Worten, dann machen wir 2 Stunden Anbetung. Damit wirklich die Schwestern diese Kraft schöpfen können für diese schwere Arbeit. Wie gesagt, Jesus hat immer wieder diese Zeit gefunden, auch wir sind eingeladen, immer wieder diese Zeit zu finden. Am besten jeden Tag, nicht nur alle 3 Monate für einen Einkehrtag, sondern jeden Tag diese Zeit zu finden, um mit dem himmlischen Vater zu sprechen. Wie schon gesagt hat, Jesus nannte liebevoll Abba, liebster Papa. Und er zeigt uns den himmlischen Vater nicht so, wie wir es oft im Kopf haben, als ein Tyrann, als ein Diktator, der nur wartet, dass er uns strafen könnte oder was weiß ich. Nein, er zeigt uns den himmlischen Vater als guten Hirten, als barmherzigen Vater. Was ganz wichtig ist, Jesus ließ sich durch nichts und niemand vom himmlischen Vater trennen. Da ist beim Hunger in der Wüste, als der Satan gekommen ist und versucht hat. Oder nachher beim Spott oder Misserfolg, als ihn alle Jünger verlassen haben, bei den qualvollen Leiden. Er hat sich nie von der Liebe des Vaters getrennt. Bis zum letzten Augenblick, wo er gebetet hat, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Lernen wir von Jesus wirklich immer mit dem himmlischen Vater zu sein. Es ist wirklich die Kraftquelle unseres Lebens. Sicher können wir sagen, ja, ich spüre einen Widerstand in mir, weil ich vielleicht ein falsches Vaterbild habe. Auch eine wichtige Frage, habe ich mein Vaterbild schon bereinigt? Professor Wons sagt er schon dazu diese schönen Fragen, zeigt sich das Vaterbild Gottes mir mit Freude, Friede, Sicherheit oder erweckt es in mir Widerstand und Unruhe? Sehe ich ihn als jemanden voller Herzlichkeit oder eher als Unzugänglichen? Wie sehe ich seinen Blick? Als Blick, den ich fürchte und Angst habe oder zu dem ich gerne komme? Gesagt, wenn wir spüren, ich kann noch den himmlischen Vater nicht annehmen als Vater, dann liegt es oft an dem Vaterbild, das wir haben, das wir bekommen haben durch unsere Erziehung, durch den irdischen Vater. Und es ist ganz wichtig, an diesem Vaterbild zu arbeiten. Wirklich zu entdecken, Gott ist ganz anders, er ist so, wie Jesus uns ihn verkündet und nicht so, wie ich ihn vielleicht durch meinen irdischen Vater bekommen habe. Dann ist wichtig auch gerade die Heilungsgebete, betreffs den Vater zu beten. Immer wieder zu beten, Jesus, heile du dieses Bild dieses irdischen Vaters. Hilf mir, dem irdischen Vater zu vergeben, das oder das oder das. Dass ich wirklich den Vater wieder entdecken kann, als unendlich liebenden, zärtlichen Vater. Weiter können wir uns fragen, an wie viel Zeit widme ich täglich der Anbetung des himmlischen Vaters? Dieses hat ganze Nächte dafür hergenommen. Wenn man so mit Jugendlichen redet, dann hört man zum Beispiel, und sogar die fromme Jugend, also ich spreche jetzt nicht von der Jugend, die mit Gott gar nichts zu tun hat, sondern die fromme Jugend, man fragt ja, wie viel Zeit gibst du jeden Tag? Nimmst du dir jeden Tag für die Beziehung mit Gott? 1 Minute? Sind sie ganz großzügig und sagen, ah, schon 2 oder 3. Merken wir was, ja? Das ist die Quelle, die uns heilen soll, die uns retten soll. Und wie viel Zeit nehmen wir uns, um zu dieser Quelle zu gehen? 1 Minute? Ein bisschen wenig. Wie gesagt, Jesus hat die ganze Nacht im Gebet verbracht. oder wie mein Zwillingsbruder von einem Jugendlichen gehört hat, der hat gesagt, der hat mal eine Zeit gehabt, da habe ich ganz viel gebetet. Da habe ich täglich ein Vater unser gebetet. Ganz viel. Das mag viel sein für Jugendliche, die sonst überhaupt nicht beten. Wir merken das alles schön und gut, aber wir sollten eigentlich ständig in der Anwesenheit des himmlischen Vaters verbringen. Ständig den ganzen Tag. Nicht nur eine Minute. Vielleicht eine Minute, um die besondere Beziehung aufzunehmen mit dem Vater, aber dann wirklich auf Schritt und Tritt mit dem Vater zu sein. Und gerade wenn wir beten, Vater im Himmel, dein Wille geschehe. Dann wissen wir bereits, wir haben es letzte Mal nachgedacht, beim letzten Eingetag, der Wille des Vaters ist nicht das Böse, das Unheil, das Unglück, die Katastrophen. Deswegen beten wir im gleichen Vater uns, erlöse uns, bewahre uns, beschütze uns vor allem Bösen, heile uns. Also können wir alles ausschließen, das ist nicht der Wille des himmlischen Vaters. Was ist dann der Wille des Vaters? Dass wir in allem, was heute geschieht, immer in seiner Liebe bleiben. Immer in seinem Frieden bleiben, immer in seiner Freude bleiben, das ist der Wille des himmlischen Vaters. Und wenn wir merken, jetzt bin ich rausgepurzelt, rausgefallen aus der Liebe des himmlischen Vaters, dann schnell wieder zurück. Nicht zu warten, bis wir ein paar Monate den Einkehrtag haben, nein, sofort zurück zum himmlischen Vater. Wir wissen, er straft mich nicht für eine Sünde. Es reicht, dass ich sage, Vater, vergib mir, ich habe gesündigt. Und der Vater nimmt mich voller Liebe in seine Arme. Egal, wie schlimm die Sünde war, die ich begangen habe. Das ist das Schöne. Wir haben einen Vater, der uns liebt, zu dem wir ständig kommen dürfen. Dem unser Schicksal, unser Los, unsere Krankheit nicht egal sind. Der ständig auf uns wartet. Eine weitere Frage. Wie sieht dann mein Gebet zum himmlischen Vater aus? Auch hier wieder zitiere ich ein paar Fragen von Professor Mons. Besteht mein Gebet aus schönen Formeln, die das Herz vor dem Vater verschließt? Ist es ein Routinegebet? Reines Pflichtgebet? Muss ich ja beten, also bete ich halt. Oder Ablesen von langen Texten? Oder ist es ein persönliches Treffen mit dem himmlischen Vater? Ohne viele Worte, das aber den Vater ins Zentrum stellt. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir können sagen, ja gut, ich habe heute 5 Stunden gebetet. Aber wie viele Minuten hast du wirklich mit dem himmlischen Vater gesprochen? Ich sage, 5 Stunden kann Gebet sein. Wenn wir unser Priviergebet beten, wir Priester, wir können es zum Routinegebet machen, wir können es runterleihen. Wir können sagen, es war eine Stunde in der Kirche, aber war ich auch wirklich in dieser liebevollen Beziehung zum himmlischen Vater? Und es ist vielleicht hier nicht besser, nur eine Frage, vielleicht die ein oder andere Gebete vielleicht zu streichen, die ich nur im Stress runterbete und mir wirklich dieses Pensum aufzunehmen, dass ich wirklich in Liebe zum himmlischen Vater verrichten kann. Manche Leute, die sich gerne rühmen möchten, dass sie vielleicht heute 10 oder 20 Rosenkränze runtergebetet haben. Ich möchte nicht sagen, wenn es wirklich dieses herzliche, innige Gebet eines Kindes war, mit der Hilfe der Mutter Gottes zum himmlischen Vater, aber wird es dann oft nicht nur zum Leistungsgebet? Wo wir wo ganz anders sind und kaum sind wir fertig mit unserem Marathon, gehen wir raus, giftig und aggressiv zu unserem Nächsten. Und er sagt dann, wenn du gläubig bist, dann will ich es nicht. Wir merken, unser Gebet muss eine andere Qualität bekommen. Ich sage nicht, dass wir wenig beten sollen. Unser ganzes Tagewerk, unser ganzer Tag soll Gebet sein, soll diese innige Beziehung zum Vater haben. Wir haben da so schöne Beispiele auch von den Heiligen, denken wir an die kleine heilige Theresia. Auch hier können wir nachlesen, diese innige Beziehung zum Vater, die ständig mit dem himmlischen Vater diesen Kontakt aufgenommen hat. Und die ganz besonders ihre Schwäche erfahren hat, ist damals im Kloster war es noch sehr schwierig bei ihr. Und sie war sehr schwächlicher Natur und auch sehr kränklich. Und da hat sie umso mehr erfahren, sie braucht den himmlischen Vater. Da gibt es so schöne Beispiele, wie sie zum Beispiel sagt, ja, Ich berge mich einfach immer wieder in den Vaterarmen des himmlischen Vaters, wie in einem Aufzug, damit er mich nach oben bringt. Und ein anderes Beispiel mit der Treppe, wo sie sagt, ja, ist es nicht so wie mit einem kleinen Kind, das die Treppe hinauf will? Und versucht es immer wieder und ständig fällt es kläglich hinunter von der ersten Stufe. Und da sitzt der Papa nebenan und schaut zu. Was macht das kleine Kind? Es schaut immer wieder auf den Papa, immer wieder auf den Papa, immer wieder auf den Papa. Mit einem flehenden Blick, bis der Papa, irdisch gesehen jetzt, die Zeitung auf die Seite legt. Sagt, komm, ich trag dich nach oben. Und dann oben freut sich das Kind. Es hat es erreicht, die oberste Stufe. So ist unser Leben. Wir können es alleine versuchen. Das ist die große Versuchung unseres Lebens. Wir können es alleine versuchen. Gott lässt uns die Freiheit. Gott zwingt niemanden. Kein einziges Mal lesen wir im Evangelium, du musst mir nachfolgen, du musst in der Liebe sein, du musst im Frieden sein, du musst geheilt sein. Immer wieder betet Gott uns durch Jesus das an, wenn du willst. Bin ich bereit? Komme, gib dir die Hand, wenn du willst. Sind wir eingeladen, wie gesagt, immer wieder auf den Vater zu schauen. Und der letzte Punkt zu dieser ersten Quelle, wie gesagt, Papst Franziskus sagt uns, wir sollen die Götzen entdecken, die Götzen, die uns immer wieder vom Vater wegführen. Und eine ganz gute Methode, um diese Götzen zu entdecken, ist auf die Zerstreuungen zu achten, die uns beim Gebet begleiten. Wir dürfen ruhig einen Zettel nehmen, einen Stift, und dann einfach sofort aufnotieren. Sofort aufnotieren, was uns so alles kommt bei unseren Gebeten. Das sind meistens unsere Götzen. Diese Sorgen, dieser Ehrgeiz, was wir vorher gehört haben von Papst Franziskus. Ständig diese Götzen, die uns wegführen von Gott, abbringen vom Weg, von dieser heilenden Quelle. Katechismus lesen dazu unter Nummer 2729. Eine Zerstreuung offenbart uns, woran wir hängen. Eben nicht an Gott, nicht am himmlischen Vater, wie es sein sollte. Zerstreuung offenbart uns, woran wir hängen. Sich dessen demütig vor Gott bewusst werden, weckt unsere Liebe, die ihm nichts vorzieht. Wenn wir ihm entschlossen unser Herz schenken, damit er es reinige. Hier ist der Ort des Kampfes und der Entscheidung, welchem Herrn wir dienen wollen. Wie gesagt, ganz wichtig, vielleicht als kleine Hausaufgabe heute. Nehmen wir einen Zettel zur Hand, immer wieder beim Gebet oder heute auch bei der stillen Anbetung und schauen einfach mal, was alles kommt, wenn wir hier still vor Jesus vom Allerheiligsten sitzen, was dann alles so hochkommt. Aufnotieren. Es können unsere Götzen sein. Es können damit auch unsere Krankheitserreger sein, die uns schwächen, die uns die Kraft und Lebensfreude wegnehmen, die Süchte in Abhängigkeiten hineinführen oder sogar in Bindungen. Ich sage, allein wenn wir uns dieser Götzen bewusst werden und sie sofort im himmlischen Vater hinhalten, kann der Herr uns sofort davon heilen. Kleines Beispiel haben wir noch, die Heilige Therese von Genesis auch wieder. Da hören wir von einer Mitschwester, die zu ihr sagte, ich war betrübt über meine vielen Zerstreuungen beim Beten. Darauf sagte die kleine Heilige Therese, auch ich habe ihre viele. Aber sobald ich sie bemerke, bete ich für jene Leute, die meinen Geist beschäftigen. So werden ihnen meine Zerstreuungen zum Segen. So lernen wir von der kleinen Heiligen Therese, wie sie mit diesen Götzen umgegangen ist und zu einer großen Heiligen geworden ist. Sobald wir merken, was uns jetzt zerstreut hat, wo wir abgewandert sind, sofort das ergreifen und Jesus hinhalten. Sei es Sorgen, sei es Probleme, sei es auch der Ehrgeiz, uns treibt schon wieder zum Putzen oder was weiß ich. Ruhig wirklich diese Zeit beim himmlischen Vater verbringen und auf ihn zu schauen, um von ihm die Heilung, den Frieden, die Freude und die wahre Liebe zu gewinnen. Jetzt dürfen wir kurz aufstehen zu einem Lied, zu einem Lobli.
Lied Nummer Nummer A10, das finden Sie in der roten Mappe im Anhang.
Die uns Gesundheit schenkt, Kraft, Licht, Freude, Frieden, die wahre Liebe, sagt der himmlische Vater. Immer wieder das Aufschauen zu ihm, die Anbetung. Die zweite Heilquelle, von der wir immer wieder schöpfen dürfen, ist dieses Wort, das der himmlische Vater zu uns spricht. Wir lesen auch im Katechismus der Nummer 102 lesen können. Durch alle Worte der Heiligen Schrift sagt Gott nur ein Wort. Sein eingeborenes Wort, in dem er sich selbst ganz aussagt. Und im Buch Jesaja lesen wir 55, 10 bis 11, wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht dorthin zurückkehrt, sondern die Erde drängt und sie zum Keimen und Sprossen bringt. So ist es auch mit dem Wort, das meinen Mund verlässt. Es kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Dieses Wort des Vaters hat eine unwahrscheinliche Kraft. Dieses Wort des himmlischen Vaters ist gekommen, um uns zu heilen, um uns zu stärken, um uns all die Früchte des Heiligen Geistes zu schenken. Diesen Frieden, diese Freude, diese wahre Liebe. Nur ist jetzt wieder diese Frage, schöpfe ich aus dieser Quelle, aus dieser Heilquelle, oder gehe ich besser zu anderen Zisternen, wie wir es vorher vom Propheten Jeremias gehört haben. Und die Gefahr ist sehr groß, weil es gerade sehr modern bei anderen Quellen zu schöpfen. Aber Gehen wir einfach durch unseren Alltag. Was sind die Worte, die uns den ganzen Tag begleiten, die uns durch den Tag führen, die uns bewegen? Meistens sind es doch die Nachrichten. Gleich in der Früh, Zeitung raus, auf den Tisch und die ganzen Sensationen und Katastrophen. Das Erste, was uns als Nahrung gereicht wird. Die Nachrichten. Und dann weiter. Was ist dann oft mit all diesen negativen Denken dann verbunden? Sind es ja nicht Festlegungen? Zum Teil auch Selbstverfluchungen? Wie man es dann von verschiedenen Menschen auch hört, mir wird es ganz sicher schlecht gehen, wird ganz sicher mich treffen. Immer wieder diese Worte, diese negativen Worte, auch durch viele Radiosender oder Fernsehsender. Wir müssen so aufpassen. Aber nicht nur das. Prophet Jeremia spricht ganz klar die Götzen an, die Götter der damaligen Heiden, zu denen die Menschen gelaufen sind, zu denen sie auch heute laufen. Ich möchte nur als ein Beispiel herausnehmen, die Meditation von Wörtern, die Mantras heißen. Momentan sehr modern, um innere Ruhe, um psychisches Gleichgewicht zu finden. Und was weiß ich was alles. Diese Mantras. Bereits im Yukat 356 hören wir diese Warnung. Passt auf, vorsichtig. Diese Mantras, diese esoterischen Angebote sind nicht harmlos. Sie sind Vehikel für den Christentum fremde Lehren. Und was mir noch besonders dann auffällt, ich werde es gleich zitieren, dass es wirklich eine Nachäffung des Teufels ist, was das die Speise des Wortes Gottes betrifft. Es ist so auffallend. Der Teufel weiß, ich kann nichts Besseres erfinden, wie Gott gemacht hat, und deswegen äfft er es nach, um uns zu täuschen. Ich zitiere hier aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie, was unter Mantra steht. Ich lese es kurz vor. Mantra bezeichnet eine meist kurze, formelhafte Wortfolge und kann entweder sprechend, flüsternd, singend oder in Gedanken rezitiert werden. Es geht sogar noch weiter. Es kann auch aufgeschrieben und in dieser Form sogar gegessen werden. Wir merken diese Nachäffung von der Speise des Wortes Gottes. Es kommt noch klarer, damit wir wirklich wissen, was ein Mantra eigentlich ist. Drei Arten von Mantren werden unterschieden. Saguna, wörtlich mit Formen, richten sich an eine bestimmte Gottheit. Zweitens, Nirguna, wörtlich ohne Form, richten sich an das formlose Göttliche. Und drittens, Bija, sind einsilbige Keimmantren, die speziell in der Meditation oder in Zeremonien verwendet werden und nach tantrischer Lehre auch auf das jeweilige Energiezentrum, das Chakra, wirken können. Bija-Mantren repräsentieren bestimmte spirituelle Kräfte, denen im Hinduismus auch bestimmte Gottheiten entsprechen, die mit längeren Mantren meditativ angerufen werden. Im Buddhismus werden wie im Hinduismus Mantren von qualifizierten Lehrern während einer Einweihung auf die Schüler übertragen. Jetzt hier noch die Bedeutung. Das Mantra dient in der Meditation der Transformation des Meditierenden, der Verwandlung. Wie gesagt, die Speise des Wortes Gottes, die Speise der Heiligen Eucharistie soll uns verwandeln. Ebenso dieses Mantra. Es verwandelt uns. Aber in wen, in was, dürfen wir uns fragen? Dadurch, dass ein Mantra einer bestimmten Geisteshaltung, einer Gottheit oder einem Buddha zugeordnet ist, wird dessen Rezitation zur Hervorbringung dieser Geisteshaltung genützt. Pater Josef verlinde es selbst vor seiner Bekehrung ganz tief in diesem Weg gewesen ist, bemerkt dazu, jedes Mal, Wenn die Menschen Mantras wiederholen und meditieren, kommen die dämonischen Geister, genannt Deva, exakt eine Nachahmung des Bösen. Wir haben die Heilquelle, Jesus Christus, das Wort des Vaters. Der Böse bietet uns Mantras an, Gottheit, Buddhas, andere Formen. Wissen, wie es im Yuga 356 ist, heißt, vorsichtig, es ist nicht der gleiche Gott. Denken wir, was ich am Anfang gesagt habe, was unsere letzten Päpste ganz stark unterstreichen, kein Relativismus. Wir können nicht die verschiedenen Götter nebeneinander stellen und sagen, wir machen eine Weltreligion. Alle Götter sind gleich. Es ist nicht so. Jesus Christus führt uns den Weg zum wahren Gott. So ganz wichtig hier, schöpfen wir aus dieser Heilquelle. Diese Heilquelle, die Jesus uns anbietet durch sein Wort. Professor Wong sagt dazu wieder die schönen Gedanken. Der Vater gibt uns Jesus sein lebendiges Wort. Von jetzt an wird Jesus uns zum Vater führen. Jesus ist es, der unablässig vor dem Vater steht und sein wunderschönes Antlitz betrachtet. Das ist die wichtigste Beziehung, in der er uns führen will. Wie ein Bruder sich zum jüngsten Bruder hinsetzt, lehrt er uns die schönste Beziehung eines Kindes zum Vater. Er lehrt uns, wie wir mit dem Vater reden, sich ihm anvertrauen, ihm Freude bereiten, ihm die Ehre abgeben. Sein Leben, seine Worte und Handlungen werden uns von seiner lebendigen Bindung mit dem Vater berichten. Er selbst wird uns mit der Liebe zum Vater entzünden und langsam die Bindung mit ihm aufbauen. Er will uns beim Vater versammeln, uns dem Vater ähnlich machen. Er will uns lehren, so zu lieben, wie der Vater liebt. Also wir sehen hier, dass den definitiven Sinn dieser Heilquelle des Wortes Gottes. Wir sollen tatsächlich verwandelt werden, transformiert werden, so wie wir es gerade vom Mantra gehört haben, aber nicht in irgendeinen Dämon, nicht in irgendeine Gottheit des Hinduismus oder Buddhismus. Wir sollen verwandelt werden in die Liebe des himmlischen Vaters. Wir sollen dem himmlischen Vater ähnlich werden, oder wie es der heilige Pfarrer von Ars so schön ausgedrückt hat. Wir sollen wirklich so wunderschöne Diamanten im Himmel werden, dass wenn wir einen Heiligen sehen könnten, dürfen, der jetzt im Himmel ist, wir sterben würden vor Liebe, vor Freude, wie wunderschön Gott uns ausgedacht hat für alle Ewigkeit. Und das ist unser Ziel und dazu ist Jesus gekommen. Und wir dürfen uns wirklich verwandeln lassen von diesem Wort des himmlischen Vaters, von Jesus Christus und nicht von diesen weltlichen Wörtern aus den Schlagzeilen der Nachrichten, von verschiedenen esoterischen Praktiken. Wir dürfen uns verwandeln lassen. Wie schon gesagt, dieses Wort Gottes trägt so eine Freude in sich, so einen Frieden, so eine Liebe, so eine Kraft, dass wir dann gerne auf alles andere verzichten, wenn wir merken, sind wir wirklich nur, wie der Prophet Jeremia sagt, Zisternen mit schlammigem, schmutzigem Wasser. Die Heiligen haben ja auch einen Begriff, der dieses Wiederholen, dieses Verwandeltwerden bezeichnet. Die Heiligen sprechen von der Ruminatio. Wir sollen, das haben sie von den Tieren abgeschaut, das Wort Gottes ständig wiederholen, ständig wiederkäuen. So wie es die Wiederkäue machen, die Kamele, die Kühe. Um das Ganze und gar verwandelt zu werden in dieses Wort, das wir ganz tief in uns aufnehmen, nicht nur in unserem Kopf, ganz tief in unserem Herzen. Erst wenn das Wort in unserem Herzen ist, sind wir verwandelt, sind wir anders. Das gleiche Prinzip gilt ja auch für die Vergebung. Wenn wir krank sind, weil wir Verletzungen haben aus der Kindheit, aus dem, anderen, dem späteren Leben, es reicht nicht einmal zu sagen, Herr, ich vergebe. Mein Papa, meine Mama, meine Frau, meinen Mann und so weiter. Es reicht nicht einmal, um geheilt zu werden. Es muss ständig wiederholt werden, bis es vom Kopf ganz tief in unserem Herzen übergegangen ist. Und dann geschieht Heilung. Dann fallen diese Blockaden weg. Ähnlich mit der Verwandlung in das Wort Gottes. Es reicht nicht, wenn wir am Sonntag einmal hören, das Evangelium, gut, kaum bin ich aus der Kirche draußen, ist es weg. Wie soll ich dann verwandelt werden? Ich finde ganz wichtig, diese Rumination, dieses Wiederkäuen, das uns wirklich diese Kraft gibt, die wirklich auch das Christentum lebendig macht. Wie es Pater Bernhard, und es sind auch Gedanken von ihm, die ich dann zitiere, sagt, das Christentum ist keine Buchreligion, wie die anderen Religionen, ist keine Buchreligion, weil wir die Bibel haben, deswegen sind wir Christen. Weil wenn wir die Bibel hier drinnen haben, in unserem Herzen, dann sind wir Christen. Sonst sind wir nur Taufschein-Christen, aber keine Christen. Oder sonst heißt es, wenn der Christ ist, bin ich keine. Wie oft hört man das? Wenn wir die Bibel zwar in der Hand haben, aber nicht im Herzen. Oder vielleicht im Kopf und schön geistreich daherreden können, aber nicht im Herzen haben. Deswegen ganz wichtig, nicht das Mantra zu essen, sondern, wie wir es in Ezechiel 2,8 lesen, nimm und iss die Buchrolle. Nimm und iss das Wort Gottes. Wie es dann der Prophet Ezechiel sagt, ich habe das Buch verschlungen. Wir können es wirklich geistig verschlingen, dieses Wort. Und der heilige Clemens, gestorben 215, sagt, der Gerechte kaut die geistliche Speise immer wieder, indem er das göttliche Wort stets im Munde führt. Der heilige Antonius, gestorben 356, sagt schon, nehmen wir uns doch ein Beispiel am Kamel. Indem wir jedes Wort der Heiligen Schrift laut vor uns her sagen und es in uns bewahren, bis wir es verwirklicht haben. Wenn wir herunterschauen, sehen wir diesen wunderbaren Kreuzgang. Es ist nicht ein Museumstück, das die Benediktiner sich gedacht haben, gut, erfinden wir so einen Kreuzgang, dann so in 2000 Jahren kommen dann die Leute und tun dann das Bestaunen, was für schöne Kreuzgänge bei den Klöstern sind. Es hat einen ganz tiefen Sinn gehabt. Diese Kreuzgänge waren dazu da, dass die Mönche ein Wort im Herzen bewahrt haben und dann gegangen sind und halblaut dieses Wort vor sich hergesagt haben. Oder weil es damals noch nicht so viele Bücher gab, war dann vielleicht im Kreuzgang ein alter Mönch, der dieses Wort bereits in sich getragen hat und hat es den jungen Mönchen vorgesagt. Die haben es wiederholt und wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und was ist daraus geworden? Ein einstürzendes Kloster? Nein! Wir wissen, was damals das Christentum verbreitet hat. Es waren gerade die Benediktinerklöster, die überall aus dem Boden gesprossen sind. Das Wort Gottes hat so eine Kraft gehabt, dass es wie ein Feuer weiterging, dass es die ganzen Heiden erfasst hat. Und die Heiden verwandelt hat, die Heiden, die dann ihre Götzen verlassen haben, um dem einen wahren, lebendigen Gott zu dienen. Und das hier war dieses Zentrum, dieses Wort Gottes, das in ihr Herz aufgenommen haben. So dürfen wir lernen, von diesen alten heiligen Benediktinern, dieses Wort in uns zu bewahren, ständig zu wiederholen. Und Pater Bernhard sagt dazu, es kommt dabei nicht auf die Textmenge drauf an. Nicht, dass ich jetzt denke, oh, ich muss jetzt die ganze Bibel jetzt lesen, wiederholen. Nein, es reicht immer wieder ein ganz kurzer Satz, ein paar Gedanken vom Wort Gottes, die wir bewahren und ständig wiederholen oder uns vielleicht in die Küche kleben oder auf den Schreibtisch im Büro kleben, immer wieder jeden Tag. Und ich habe eine Pinnwand, wo ich dann ständig wieder den Gedanken des Wortes Gottes draufschreibe und versuche zu wiederholen. Und habe selber schon gemerkt, wenn wir uns die Zeit nehmen, so ein Wort Gottes ständig zu wiederholen, es kommen Gedanken, es kommen Ideen, die ich sonst nie hätte. Es wirklich eine ganz direkte Verbindung ist zum himmlischen Vater, der durch das Wort Jesu die wunderbarsten Gedanken, Ideen und Pläne zeigt. Oder ich gehe auch gerne den Kreuzweg bei uns in Hafnerberg, wunderbarer Kreuzweg. Und es ist so interessant, man braucht nicht viel zum Beten, wir brauchen nicht viele Texte runterzulesen, aber gehe ich gerne dann von Station zu Station, indem ich nur das Wort Gottes vom Tag kurz wiederhole, einen kleinen Satz, und plötzlich öffnete sich auch besonders wenn wir die Mutter Gottes immer wieder um ihre Hilfe bitten, dann öffnet sich plötzlich dieses Wort und es wird so reich, dass wir nach Hause kommen, hinsetzen am Computer und anfangen zu schreiben. Und sonst könnte ich mich gleich in der Früh am Computer setzen, überlegen, kommt nichts. Das ist wirklich diese Verbindung zum himmlischen Vater. Das Wort Gottes heißt dann weiter noch, hat sakramentale Wirkung. Ein schwieriges Wort. Aber einfach ausgedrückt heißt, es bewirkt wirklich, was es sagt, das bewirkt es auch. Beispiel im Psalm 119, 105, das Wort Gottes ist Licht für meinen Vater. Es zeigt mir wirklich ganz klar, wie der Tag gehen soll. Oder 1 Thessaloniker 1, 6, das Wort Gottes schenkt Licht und Freude. Und in Galater 5, 22, wir auch ganz stark erfahren dürfen, gerade in dieser Osterzeit, das Wort Gottes, wenn wir ständig im Herzen bewahren, ständig wiederholen, ist ein Graf- und Tagesevangelium, so ein ganz kleiner Gedanke, den wir uns rausnehmen, schenkt uns die Früchte des Heiligen Geistes. Genau das, was wir suchen, genau das, was wir brauchen. Ihr könnt es nachlesen, Galater 5, 22, Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wie gesagt, hier diese zweite Quelle, wo wir täglich schöpfen dürfen, was auch nach dem Rat von vielen großen Professoren das Erste sein soll, mit dem wir den Tag beginnen. Wenn wir aufstehen, und gerade kommen die ganzen Sorgen auf uns eingestürzt, das Erste, was wir wirklich in die Hand nehmen dürfen, was wir aufschlagen dürfen, das Erste ist das Wort Gottes, das Tagesevangelium oder ein Gedanke, zum Beispiel von diesem Büchlein, von den 10 Geboten oder anderen Büchlein oder sonst irgendwie, man kann auch das Wort Gottes Evangelium stückweise nacheinander lesen, immer wieder ein kleines Stück. Das Erste sollte das sein. Und das Letzte am Abend, warum das Letzte am Abend? Prüft es doch bitte nach. Mit dem wir am Ende des Tages zu tun haben, beschäftigt uns die ganze Nacht. Wenn wir am Ende des Tages noch irgendeine E-Mail aufmachen mit irgendeiner Botschaft, die uns zu schaffen macht, beschäftigt uns die ganze Nacht. Wenn wir am Abend noch die Rechnungen anschauen und merken hin und vor, dann klappt es nicht, beschäftigt es uns die ganze Nacht. Wir können nicht schlafen. Und so weiter. Mit dem, was wir uns vor dem Schlafen beschäftigen, beschäftigt uns die ganze Nacht. Wenn wir uns mit dem lebendigen Wort Gottes beschäftigen, es lesen, einmal, zweimal, durchlesen, beschäftigt uns dieses Wort, das Wort des Vaters, die ganze Nacht und wir haben einen erholsamen, ruhigen Schlaf. Wir können es dann oft auch feststellen, wenn wir dann nicht früh aufstehen, das Erste, was uns sofort in den Sinn kommt, das Wort des himmlischen Vaters, das wir am Abend vor dem Einschlafen gelesen haben, in uns aufgenommen haben. So kann es weiter den ganzen Tag uns begleiten und wirklich diese Kraft, dieses Licht, diesen Segen, diese Heilung bringen, die wir brauchen. Die dritte Quelle kann ich jetzt nur ansprechen, das seit man jetzt nicht möglich ist, sowieso ein großes Thema, das ich dann beim nächsten Einkehrtag aufnehmen will. Es ist die dritte Quelle, diese Kraftquelle, die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, sagt auch ein wunderbares Thema, dem wir danach gehen werden, der durch die Sakramente wirkt. Ich habe vorhin gesagt, das Wort Gottes hat eine Kraft. Diese Kraft in diesem Wort Gottes ist selbst der Heilige Geist, den wir bereits erfahren dürfen, in Fülle erfahren dürfen, wenn wir das Wort Gottes im Herzen bewahren. Und das so eine Kraft hat, dass wenn dieses Wort Gottes über einen Menschen zum Beispiel gesprochen wird, der um die Taufe bittet, aus diesem Menschenkind ein Kind Gottes macht. Und dieses etwas vielleicht fast Normales hat, ist doch nicht normal. Zu einem ganz normalen Menschen, ein Kind, ein Erbe des Himmels wird. Wir sind uns das gar nicht bewusst, was es eigentlich ist, Taufe. Sie mit der Heilige Caesarion, der tut es noch brutaler ausdrücken. Er sagt, vor der Taufe warst du ein Tempel des Satans. Nach der Taufe bist du ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich sage, damals, die Kirchenlehrer haben es ganz brutal immer ausgedrückt, um was es ging. Also diese Verwandlung, ein Kind Gottes zu werden, wenn wir auch mehr begreifen, was dann der Heilige Geist durch die Taufe uns bewirkt, dieser Schutz, der so groß ist, dass wir dank dem wenig Besessene haben. Das sagen auch die Exorzisten. Besessene sind sehr selten im Christentum. Höchstens 1-3% der Fälle, wo sich jemand bewusst dem Satan übergibt und weiht. Aber sonst die Taufe ist so ein Schutz, so ein gewaltiger Schutz, dass wenn wir in diesem Schutz der Taufgnade leben, der Heilige Geist uns schützt, wir eigentlich gar keine Angst brauchen. Und dann weiterhin, der Heilige Geist, der jetzt gleich in der Heiligen Messe wirkt, so stark, dass nur ein Wort Gottes gesprochen wird durch den Priester und aus einem Stück Brot der Leib Jesu Christi wird. Jesus Christus selbst unter uns gegenwärtig werden lässt. So groß ist die Kraft des Heiligen Geistes. Wie gesagt, darüber werden wir dann das nächste Mal nachdenken. Und wirklich auch hier erfahren, wie wirklich diese Heilquellen sind, diese unwahrscheinlich großen Heilquellen, aus denen wir immer wieder schöpfen dürfen.